Senhoras deputadas, eu queria começar, em meu nome, em nome do Sr. Vice-Presidente, em nome de todos os deputados desta Comissão de Ambiente e Energia do Parlamento e em nome do Parlamento Português, começar por dar as boas-vindas à delegação da Comissão de Ação Climática e Energia do Parlamento Alemão. Sabemos que os senhores deputados, as senhoras deputadas, estão a fazer uma visita durante 3 dias a Portugal. Vieram com a primavera e o tempo ajudará certamente nessa visita. Para nós é um privilégio poder receber a delegação do Bundestag aqui na nossa comissão e podermos ter esta sessão conjunta.
Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, im Namen der in meinem Namen, im Namen des Vizepräsidenten, im Namen der Abgeordneten, im Namen unseres Ausschusses, des ganzen Parlaments, möchte ich Sie ganz herzlich bei uns hier im Parlament begrüßen, Sie, die Mitglieder des Ausschusses des Deutschen Bundestages. Wir wissen, dass Sie 3 Tage insgesamt in Portugal bleiben werden und Sie sind gemeinsam mit dem Frühling, also nach Portugal gekommen. Für uns ist es ein enormes Privileg, Sie hier willkommen zu heißen und diese gemeinsame Sitzung veranstalten zu können.
Eu tive a oportunidade de combinar com o Sr. Presidente da Comissão, a quem queria saudar de forma especial, a dinâmica desta nossa sessão. Os parlamentares portugueses e alemães terão a oportunidade de usar a palavra. Nós não temos muito tempo para esta sessão e o que pedimos aos senhores deputados não vai haver tempos formais, mas que utilizem até 5 minutos, contando com a interpretação consecutiva, para abordarem os temas também que foram pedidos pela Comissão Homóloga Alemã e que certamente os senhores deputados alemães também trazem a esta sessão.
Bei der Gelegenheit möchte ich ganz herzlich den Präsidenten des Ausschusses begrüßen und ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, wie wir nun zu arbeiten gedenken. Also die anwesenden portugiesischen und deutschen Abgeordneten können also jeweils das Wort erhalten. Wir haben hier keinen ganz rigiden Zeitraum. Trotzdem möchte ich appellieren, dass natürlich haben wir nicht sehr viel Zeit, dass wir also pro Wortmeldung vielleicht nicht länger als 5 Minuten brauchen, also einschließlich der konsekutiven Dolmetschung. Und dann werden wir die Gelegenheit haben, also über all diese Themen zu sprechen, die Sie besonders interessieren und die uns besonders interessieren.
Hoje, curiosamente, é Dia Internacional da Poesia e eu prometo não declamar nenhum poema. É também o Dia Internacional das Florestas, tema que nós tratamos nesta comissão e eu queria só muito brevemente dizer aos senhores deputados que Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, compromisso esse feito em Marrakech já em 2016, e segundo a Comissão Europeia, tendo nós um conjunto de vicissitudes, desafios, Portugal é o país da União Europeia que mais avançou rumo a esta neutralidade carbónica e que está em melhores condições de cumprir os objetivos de redução de emissões até 2030.
Ja, kurioserweise ist heute der Tag der Poesie, aber ich verspreche Ihnen sofort, dass ich hier jetzt kein Gedicht aufsagen werde. Auch ist hier der nationale Tag der Wälder und dies ist eben auch ein Thema, was von uns hier in unserem Ausschuss behandelt wird. Portugal ist das erste Land der Welt, was sich eben dazu verpflichtet hat, bis 2050 in Bezug auf den Kohlenausstoß neutral zu werden. Das war ein Versprechen, was wir eingegangen sind, bereits in Marrakesch im Jahre 2016. Und Portugal hat laut eben der offiziellen Stellen der Europäischen Union bisher die besten und die entschiedensten Schritte vorangetan in Hinblick auf dieses Ziel. Und Portugal ist also in der besten Ausgangsposition, um auch die selbstgesteckten Ziele bis 2030 zu erreichen.
A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia foi muito decisiva para obter a aprovação da Lei Europeia do Clima, tendo sido também recentemente aprovada nesta Câmara a Lei de Bases do Clima. Portugal não tinha Lei de Bases do Clima e, de forma importante, temos agora uma Lei de Bases do Clima aprovada neste Parlamento. Portugal, como sabem, tem uma posição geográfica particularmente exposta no contexto das alterações climáticas e reconhece, e é discussão pública também neste Parlamento, escrutinamos aqui também a ação governativa relativamente às alterações climáticas e aos custos que penalizam a inação dos países perante estes desafios. Por isso é tão importante agir.
Während des portugiesischen Vorsitzes des Europäischen Rates wurden entschiedene Schritte getan. Es wurde das europäische Regelwerk für den Klimaschutz auf den Weg gebracht. Auch in Portugal hatten wir vorher kein spezielles Gesetz, keinen gesetzlichen Rahmen für den Klimaschutz. Der wurde nun geschaffen. Vom Parlament wurde er nun angenommen. Wie Sie vielleicht wissen, ist Portugal eins der Länder, was besonders dem Klimawandel und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Und wir in unserem Ausschuss, wir schauen also ganz besonders darauf, was die Regierung macht im Bereich des Klimaschutzes und weisen natürlich auch auf die Kosten hin, die wir alle zahlen müssen, falls hier nicht gehandelt wird. Also daher die Bedeutung eben unserer Aufgabe hier.
E mesmo para terminar, dizer que neste desafio estratégico que Portugal enfrenta, que a Europa e o mundo enfrenta, as alterações climáticas, Portugal tem centrado muito a sua intervenção em quatro domínios, na mobilidade sustentável, na transição energética, na economia circular e na adaptação e valorização do território. Esses são temas também que temos trabalhado aqui nesta comissão e será importante para nós também ouvir os deputados do Bundestag relativamente a estas questões em concreto. Transição energética e mobilidade sustentável. E aproveito para dar a palavra depois ao Sr. Presidente para poder fazer a introdução, para depois começarmos com a dinâmica dos senhores deputados.
Abschließend sei zu sagen, also dass bei dieser strategischen Herausforderung, die der Portugal, der Europa, der die ganze Welt sich gegenüber sieht, nämlich der Klimawandel, hier setzen wir also unsere Aktion auf vier Achsen, und zwar auf die nachhaltige Mobilität, auf die Energiewende, auf eine Kreislaufwirtschaft und auf ein gutes, nachhaltiges Management unseres Territoriums. Bei dieser Gelegenheit möchte ich also das Wort nun an den Vorsitzenden des Deutschen Ausschusses weitergeben.
Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit, heute mit Ihnen und mit Ihrem Ausschuss die angesprochenen Fragen diskutieren zu können. Zu Beginn möchte ich mich ein wenig entschuldigen. Wir sind sehr locker gekleidet. Das liegt nicht daran, dass wir nicht genügend Respekt Ihnen gegenüber darbringen wollen, sondern wir waren eben in einem sehr interessanten Projekt, das wir besichtigt haben, nämlich das schwimmende Solarkraftwerk und das Wasserkraftwerk am Stausee Alcoeva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de podermos falar aqui consigo e com os membros da Comissão Parlamentar sobre essas questões que acabou de referir. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa pela nossa, enfim, indumentária um pouco mais... menos formal, isso não se deve a nenhuma questão de falta de respeito, não, antes pelo contrário, tem a ver com o facto de acabarmos de voltar, de regressar de uma visita a um projeto extremamente interessante. Nós fomos, enfim, dar um passeio, uma visita ao Alqueva, onde visitamos, portanto, tanto a barragem como o projeto de energia solar.
Ich möchte auch kurz meine Kolleginnen und meinen Kollegen vorstellen, die auf dieser Reise sind. Es sind hier alle Parteien vertreten, die auch im Deutschen Bundestag vertreten sind, bis auf die Grünen. Die hatten einen eigenen Termin mit ihrer Partei, konnten deshalb nicht teilnehmen. Aber ich möchte sozusagen alle auch kurz vorstellen. Dr. Nina Scheer von der SPD, dann Markus Hümpfer, ebenfalls von der SPD, dann Oliver Grundmann von der CDU-CSU-Fraktion, Olaf Inderbeek von der FDP, wo ist er? Da ist er, genau. Und Dr. Rainer Kraft von der AfD. Dann haben wir noch dabei unseren Kollegen Jentsch, der ist Sekretariat des Ausschusses. Und wir haben dabei von der Botschaft wo ist er? Herrn Blaurock. Doch, genau, Herrn Blaurock von der Botschaft. So. Das ist also unsere Delegation. Ich selber, mein Name ist Klaus Ernst, ich bin Mitglied der Linken.
Queria aproveitar rapidamente para apresentar a delegação do Bundestag alemão. Temos aqui, estão aqui representados todos os partidos com assento parlamentar no Parlamento alemão, com exceção dos Verdes, que tiveram um compromisso próprio da bancada, portanto, eles não nos acompanharam nesta viagem. Portanto, temos aqui a doutora Nina Scheer, do partido do SPD, Partido Social Democrata, depois o senhor Hüpfer, também do partido SPD, depois o senhor Oliver Grundmann, do CDU-CSU, o senhor Olaf Inderbeek, do FDP, o doutor Rainer Kraft, AfD, e depois também temos do secretariado da nossa comissão, o senhor Uwe Jens, e o senhor Blaurock, da Embaixada Alemã. O meu nome é Klaus Ernst, sou do Partido da Esquerda e presido a comissão.
Im Gegensatz zu sonst hatten hier die Opposition die Mehrheit. Im Bundestag haben wir zurzeit eine Mehrheit aus einer Regierung SPD, FDP und den Grünen.
Portanto, contrariamente ao que acontece no Bundestag alemão, estamos aqui, nós, enquanto oposição, estamos aqui em maioria, mas no Bundestag alemão, como bem sabem, portanto, temos uma maioria neste momento formada pelo FDP, portanto, os liberais, o SPD, o Partido Social Democrata, e os Verdes.
Bei uns sind natürlich dieselben Themen vielleicht ein bisschen anders auf der Tagesordnung als bei Ihnen. Sie wissen, wir sind ein sehr stark industrialisiertes Land. Wir haben noch mehr als andere Länder Arbeitsplätze im industriellen Bereich. Und deshalb ist natürlich bei uns der Versuch, das Klima in der Weise positiv zu beeinflussen, dass wir auch im industriellen Sektor Klimaschutzmaßnahmen treffen und dekarbonisieren, besonders kompliziert und besonders anstrengend. Nichtsdestotrotz wird auch bei uns dieses Thema angegangen.
Os temas que nos ocupam na Alemanha, portanto, são praticamente os mesmos que em Portugal, se bem que a nossa abordagem seja um pouco diferente. Como bem sabem, a Alemanha é um país fortemente industrializado, com muitos postos de trabalho no setor industrial. Por isso, a tentativa de criar uma indústria, um setor industrial mais amigo do clima, portanto, rumo à descarbonização da economia, seja uma tarefa hercúlea, complicada, mas, no entanto, estamos a avançar em passos decisivos.
Im Energiesektor selber hat sich die Regierung mit Unterstützung auch des Parlaments sehr starke Ziele gegeben, die dazu beitragen sollen, dass wir möglichst rasch den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen, insbesondere durch den Ausbau von Photovoltaik, aber auch von Windenergie.
No que diz respeito ao setor energético, aqui o Governo Federal, com o apoio do Parlamento Federal, tem uns objetivos bem ambiciosos e, portanto, rumo a uma aposta cada vez mais forte, cada vez mais intensa e decidida nas energias renováveis, nomeadamente no fotovoltaico e no eólico.
Ein Schwerpunkt liegt auch beim Baubereich. Wir haben Programme mit dem Ziel, dass wir möglichst rasch unsere Bausubstanz und Neubauten so verändern, dass sie möglichst wenig Energie in die Luft blasen, sondern dass Wärme dann auch in den entsprechenden Räumlichkeiten bleibt.
E uma outra prioridade é o setor da construção civil, em que iniciamos programas para proceder a alterações no setor da construção, nomeadamente na melhoria do isolamento térmico dos edifícios, de maneira a que realmente haja poupanças de energia e que esse calor não seja desperdiçado.
Und auch der vierte Bereich, Mobilität, ist natürlich ein ganz wichtiger. Wir haben eine sehr hohe Motorisierung bei uns in der Bundesrepublik und das Ziel ist, dass wir auch im Verkehrsbereich möglichst rasch dekarbonisiert fahren. Einesteils durch den Ausbau von Strom, also mit dem, dass wir möglichst viele Kraftfahrzeuge mit Strom betreiben, dass wir die entsprechenden Einrichtungen ausbauen, dass man auch laden kann. Aber es ist nicht unumstritten, weil auch nach wie vor die Möglichkeit von anderen dekarbonisierten Möglichkeiten im Verkehr bei uns diskutiert werden.
E quarta área, diz respeito à mobilidade, que é uma área extremamente importante, porque temos uma taxa de motorização extremamente alta na Alemanha, por isso também aqui o objetivo de proceder gradualmente à descarbonização da frota de veículos e apostar cada vez mais em veículos elétricos. No entanto, aqui coloca-se a questão da infraestrutura de carregamento e a ampliação dessa infraestrutura, mas devo dizer que, portanto, é uma área que está a causar alguma polémica no debate político alemão, porque também existem, enfim, outras alternativas para lá do uso da eletricidade para mover os carros, portanto, através de combustíveis alternativos, que de mesma forma podiam provavelmente atingir o mesmo objetivo.
Unser Interesse, warum wir hier sind, ist natürlich vor allen Dingen zu sehen, wie hat Portugal das Problem mit dieser Energiekrise bewältigt? Welche Folgen hat es für die Bürger? Wie gehen sie damit um und versuchen, das entsprechend abzusteuern, zum einen. Und das zweite Interesse ist natürlich das große Problem, das Sie angesprochen haben, die Umwelttechnologie. Welche Maßnahmen treffen Sie? Welche Pläne haben Sie? Dass Sie auch in Ihrem Land, wir haben ja gesehen, Sie haben Wasserkraft, Sie haben eigentlich bessere Voraussetzungen als wir in der Bundesrepublik. Welche Ziele haben Sie in der nächsten Zeit, um selbst bei diesen Fragen Dekarbonisierung voranzukommen?
O que nos interessa particularmente é como Portugal está a superar esta crise energética que estamos a viver neste momento, quais são as consequências para os cidadãos, as cidadãs e como conseguem atenuar esses efeitos sobre a população portuguesa. Portanto, isto em primeiro lugar, a primeira questão. A segunda questão tem a ver com as tecnologias ambientais. Nós vimos que Portugal, de facto, tem imensos recursos, mais recursos que nós temos na Alemanha em termos de energia eólica, mas também na energia hídrica. Queríamos saber quais são, então, os planos do governo português, de Portugal, de avançar no caminho rumo a uma descarbonização da economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por estas apresentações. Eu terei depois também a oportunidade de ir apresentando os deputados da nossa comissão, conforme vão falando. E o primeiro deputado a pedir a palavra, e iremos fazê-lo por representação parlamentar, o Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, partido esse que apoia o Governo e grupo parlamentar esse que apoia o Governo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich werde die Gelegenheit haben, die Mitglieder eben der portugiesischen Seite vorzustellen, so sie denn dann das Wort ergreifen. Zunächst gebe ich das Wort an Herrn Nelson Brito. Er ist von der Fraktion der Sozialistischen Partei, der PS, also die Partei, die gleichzeitig auch die Regierung stellt.
Eu não sei se para uma melhor articulação é melhor fazer por parte a intervenção, ou se eu sei que reduzir também era o ideal, se a Presidente percebo, mas se lhe facilita, se não pode... Então pronto, prezada e prezados membros da delegação da Comissão de Ação Climática e Energia da Bundestag Alemão, sou Presidente com a devida autorização também, caros colegas... Deputados, com uma consciência cada vez mais desperta que alterações climáticas, como sabemos, representam uma ameaça sem precedentes para o nosso planeta, com consequências devastadoras para a biodiversidade e para as comunidades e para a economia global, felizmente estamos a começar a ver uma ação mais decidida por parte dos governos e organizações a nível mundial para lidar com esta crise. A Alemanha é um dos líderes neste esforço, implementando políticas ambiciosas de energias renováveis e redução de emissões de gases de efeito estufa, assim como Portugal. As alterações climáticas em Portugal já se fazem sentir e esses efeitos dessas mudanças são importantes que estejamos cientes do impacto que elas estão a ter nas nossas vidas e no meio ambiente. Além disso, o aumento do nível do mar está a ameaçar as comunidades costeiras e a biodiversidade marinha, enquanto a acidificação dos oceanos está afetando negativamente os ecossistemas e as espécies marinhas. Portugal está a dar o seu contributo para atingir a neutralidade carbónica, com objetivos no lado das emissões, mas também reforçando a capacidade de sumidouro no país. No início deste mês, o Governo, através do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, apresentou o projeto do mercado voluntário de carbono. Este projeto deverá contribuir para encontrarmos um enquadramento para atingir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050. Também a aposta na floresta é essencial para atingir esta mesma neutralidade carbónica. E é essencial que a regulação da União Europeia contribua para aumentar o grau de confiança dos investidores na floresta, na conservação da natureza e possa trazer meios adicionais para setores que muitas das vezes estão descapitalizados. Um dos principais objetivos da expansão das renováveis em Portugal é reduzir a dependência de combustíveis fósseis como o petróleo e o gás natural. Além disso, o país quer contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o aumento da eficiência energética, além de gerar empregos e estimular a inovação tecnológica. Aliás, Portugal, num recente relatório da OCDE, teve mesmo nota positiva nas fontes renováveis que continuam a aumentar no cabaz energético, sendo 29% quando a média europeia é de 12%, e nas emissões de CO2 com a redução das emissões de gases de efeito de estufa, cuja intensidade per capita é de 5,6 toneladas ano de CO2, e quando a média da OCDE é de 10,5 toneladas ano, e o qual contribuiu para o fecho das duas centrais de carvão, nomeadamente naquelas que são as do Pego e Sines. No que concerne às redes elétricas em Portugal, que são fundamentais para garantir a segurança energética do país e conexão com a União Europeia, temos investido na modernização da sua rede elétrica e na implementação de tecnologias de rede inteligente. Essas tecnologias permitem, assim, uma maior gestão da rede, o que melhora a sua eficiência e resiliência.
Ja, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses des Ausschusses für Klimaschutz und Energie des Deutschen Bundestags, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, mit der Zunahme des Bewusstseins der Folgen des Klimawandels, insbesondere für die Menschen, für die Biodiversität, für die Umwelt, aber auch für die Volkswirtschaften auf der Welt, sehen wir, dass die Regierungen immer beherztere Schritte unternehmen, um sich diesem Problem zu stellen. Und hier ist Deutschland eins der Länder, was vielleicht am beherztesten vorangeht auf diesem Weg. In Portugal können wir bereits den Klimawandel spüren. Wir sehen die Auswirkungen, die sie auf unser Leben haben, auf unsere Umwelt. Wir sehen den Anstieg des Meeresspiegels und mit den negativen Konsequenzen, die dies hat, eben für die Anrainer, für die Bevölkerung, die am Meer leben. Wir sehen den Anstieg des Säuregrads der Meere mit den negativen Folgen für die Fische, für die Fauna insgesamt. Und wir gehen
Diesbezüglich beherzte Schritte ebenfalls voran. Anfang dieses Monats hat der Umweltminister bereits einen Plan vorgelegt in Bezug auf die Dekarbonisierung und eine entschiedene Dekarbonisierung unseres Landes bis zum Jahr 2050 durch einen Rahmen. Wir setzen weiterhin darauf, auf den Ausbau von erneuerbaren Energien, und zwar nicht nur aufgrund der Umweltaspekte, sondern eben auch, um uns unabhängiger zu machen von fossilen Brennstoffen wie Gas und Erdöl. Und darüber hinaus möchten wir eben auch durch diesen Wandel das Land besser, zukunftsfähiger aufstellen und auch zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Laut einem Bericht der OECD geht hervor, dass Portugal hier gerade was den Benutzung und den Einsatz von erneuerbaren Energien ansetzt, ganz besonders gut vorankommt. 29% bereits im gesamten Energieverbrauch, während also der Durchschnitt der OECD-Länder bei 12% liegt. Auch der Ausstoß pro Kopf von CO2 liegt in Portugal bei 5,1 Tonnen, während er im OECD-Durchschnitt bei 10 Tonnen liegt. Wir haben bereits einige Kohlekraftwerke, also zwei zuletzt unsere letzten Kohlekraftwerke geschlossen, in Pegu und in Sinisch. Und wir investieren weiterhin auf den Ausbau des Energienetzes und auf eine stärkere Resilienz und eine intelligentere Art eben des Betriebs der Energienetze.
Okay, wer möchte von uns? Nina? Nina Schier, bitte.
Pronto. Por outro lado, as alterações climáticas e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão no centro das preocupações da ação governativa em Portugal. Aliás, uma guerra que acelerou todos os movimentos de transições, sejam elas energéticas e digitais, e hoje não só temos a necessidade, como fomos obrigados a substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia, mas as nossas empresas, a tecnologia das nossas fábricas, das casas, das nossas vidas, estão dependentes destes combustíveis e em grande parte fornecidos pelos dois países afetados pelo confronto. A Europa perdeu a qualidade de vida e o sentimento de segurança volta a ser questionável, uma condição fundamental para o bom funcionamento dos mercados. No setor energético, num setor decisivo, o Governo fez um esforço enorme para salvar muitas empresas privadas e garantir a tranquilidade a muitas famílias portuguesas. No inverno podia ter sido dramático, o Governo percebeu que o setor energético na eletricidade ou no gás podia atingir valores incomportáveis para os portugueses, garantindo uma descida das tarifas de acesso às redes e com um peso crescente nas renováveis, efeitos de contratos longos, e que permitiram de alguma forma aumentar o número de clientes naquilo que é o mercado regulado. A implementação do mecanismo ibérico também trouxe aqui grandes vantagens. E em comparação com a Europa, Portugal garantiu que os preços de eletricidade fossem mais baixos que a média europeia. Para além disso, Portugal foi o sexto país da União Europeia com o preço médio mensal de energia mais baixo no mercado diário. E, Sr. Presidente, para acabar só, para além deste esforço nacional, com forte impacto nas famílias, nas instituições e nas empresas, o país não se concentrou apenas nas medidas necessárias para diminuir as dificuldades imediatas e aprovou pacotes legislativos determinantes para os próximos anos. São os exemplos da Lei de Base do Clima já aqui citada e também do Simplex Ambiental, este último que representa uma grande, ou pode representar uma grande oportunidade para um processo de licenciamento ambiental mais simplificado e mais desburocratizado.
Teremos mesmo que fazer um esforço entre todos de concisão, porque senão passaremos aqui o serão entre todos.
Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Klimawandel nicht nur allein, sondern auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eben das Zentrum bilden oder im Mittelpunkt stehen der Sorgen der Regierung. Der Krieg hat die Prozesse, die bereits am Laufen waren, also in Bezug auf die Umgestaltung eben des Energiesektors etc., nur noch weiter beschleunigt. Das heißt, auf der einen Seite war es eben die Notwendigkeit, auf der anderen Seite eben wurden wir dazu gezwungen, von fossilen Energieträgern schneller auf andere Arten von Energieträgern umzusteigen. Wir haben gesehen, wie stark also die Industrie, wie stark auch die Haushalte, die Familien eben abhängig sind von dieser Art von Treibstoffen, die also bisher insbesondere aus der Ukraine, aus Russland kamen. Und wir haben auch gesehen, wie dies letztendlich zu einem erneuten Gefühl der Unsicherheit, der Ungewissheit im europäischen Raum führte. Portugal hat gesehen, hat einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, eben um die Familien, um die Haushalte zu unterstützen. Letzten Winter hat die Regierung eingesehen, dass es vielleicht dramatisch werden könnte, wenn hier nicht beherzt eingeschritten würde. Und deswegen hat die Regierung einige Maßnahmen ergriffen, kurzfristiger Natur, aber eben auch langfristiger Natur. Wie zum Beispiel ging es darum, Energieverträge, also Einkäufe langfristig zu planen, sodass diese Preise auf längere Zeit stabil bleiben. Dann wurde der regulierte Markt auch für die Verbraucher geöffnet, sodass sie sich also entscheiden konnten, wieder auf den regulären Markt zu kommen. Dann zusätzlich gab es eben das iberische Modell, von dem Sie bereits gehört haben, was dazu geführt hat, dass die Energiepreise in Portugal, die Strompreise in Portugal niedriger sind als im europäischen Mittel. Wir sind in der Tat das Land, in dem die Strompreise am sechstniedrigsten sind innerhalb der Europäischen Union. Aber wie gesagt, waren halt nicht nur kurzfristige Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, sondern eben auch langfristige, wie zum Beispiel dieses Rahmengesetz, von dem gerade erzählt wurde, im Bereich der Klimapolitik, aber auch der Bürokratieabbau bei der Lizenzierung von neuen umweltschonenden Projekten.
Nina.
Ja, vielen Dank für den Austausch und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was die Herausforderungen in Deutschland aus meiner und ich denke mal unserer Sicht sind. Wir haben ja mit dem steigenden Ausbau erneuerbarer Energien, also wachsenden Ausbau erneuerbarer Energien, auch eine systemische Herausforderung. Also je mehr Anteil erneuerbare Energien wir haben, desto mehr muss auch das Gesamtenergiesystem auf die Eigenschaften der erneuerbaren Energien zugeschnitten werden. Und insofern machen wir jetzt auch noch weitere Maßnahmen für ein neues Strommarktdesign, sodass eben einfach mehr Speicher im System abgefragt werden, mehr Flexibilitäten eingebunden werden, damit eben diese fluktuierenden Eigenschaften nicht stören, sondern eben zum System dazugehören und aufgegriffen werden. Und das hat natürlich immer auch eine Herausforderung in der Preisgestaltung. Das einfach nur als einen kurzen Blickpunkt, eine Perspektive aus deutscher Sicht. Wir haben zudem auch eine Auseinandersetzung jetzt, das ist auch schon bei Ihnen angeklungen, vor dem Hintergrund der Krise, der Preiskrisen und des Umstandes, dass wir schnell auf erneuerbare Energien umsteigen müssen und zugleich auch unsere Unabhängigkeit von russischen Importen in Deutschland organisiert haben, dass wir auch erkennen, weltweit wird sehr viel an erneuerbaren Energienausbau gemacht. Wir haben eine Konkurrenzsituation. Insofern ringen wir auch sehr darum zu gucken, wie kann man es sowohl europäisch gemeinsam als auch dann auf die Bedarfe der einzelnen Mitgliedstaaten, die sind ja sehr unterschiedlich auch, so zuschneiden, dass wir den Hochlauf, den Ausbau der Erneuerbaren, den Umstieg auf die Erneuerbaren schnell hinbekommen und auch Produktion in Europa halten und weiter ausbauen für erneuerbare Energien.
Muito obrigado por esta oportunidade. Rapidamente gostaria, enfim, de apresentar aqui os desafios que nós temos na Alemanha, pelo menos do meu ponto de vista, e eu penso que os meus colegas também comungam dessa visão. Portanto, nós estamos numa situação em que há, de facto, um enorme crescimento de energias renováveis, mas com esse crescimento de energias renováveis, renováveis e a crescente importância das energias renováveis também vemos os desafios aliados a esse crescimento a crescer igualmente. Porque com mais renováveis, isso significa ao mesmo tempo que temos que adaptar todo o sistema que envolve a energia. Nós, por exemplo, começamos agora com uma reformulação do mercado de eletricidade, por exemplo, apostando mais em sistemas de armazenamento de energia, porque isso vem agora aliado com as novas necessidades, enfim, das energias renováveis, que então flutuações de disponibilidade de eletricidade não sejam vistas como algo negativo, mas que realmente se comece a viver com isso e que se disponibilize a tecnologia adequada para enfrentar esses desafios. E é claro que depois também temos outro desafio, que é o desafio da concepção dos preços da energia. Além disso, temos o debate em torno dessa ampliação rápida dos renováveis que temos na Alemanha e ao mesmo tempo que apostamos mais em renováveis, estamos a tornar-nos independentes de importações de energia russa. Portanto, temos esses dois desafios ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que em todo o mundo, qualquer governo neste momento está a apostar cada vez mais em renováveis, portanto, temos aqui uma situação também de concorrência. Então temos que ver como podemos atingir os objetivos em conjunto na Europa, mas também depois cada país por si adaptado às suas necessidades específicas. Porque, afim ao cabo, também é importante não esquecer que é importante ter e manter a indústria na Europa que é capaz realmente de produzir esse tipo de tecnologias.
Bem, eu ia pedir aos senhores deputados únicos do partido Pessoas, Animais e Naturezas e Livre se poderiam fazer agora as suas, se não houver objeção, uma vez que tem que ir para outra comissão, a da revisão constitucional. Por isso ia convidar a senhora deputada Inês de Sousa Real, do partido Pessoas, Animais e Natureza, a fazer a sua brevíssima intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ich würde kurz die Abgeordneten, die also außerhalb der Fraktionen, die halt als den Einzelvertretungsstatus hier ihrer Partei haben, und zwar die Abgeordneten der PAN und der Partei Livre, nun vorziehen. Also ich würde Ihnen jetzt das Wort erteilen, weil Sie jetzt gleich in einen anderen Ausschuss, und zwar der verfassungsrechtlichen Fragen bzw. der Verfassungsreform gehen müssen. Deswegen würde ich zunächst Inés Sousa Real von der Partei PAN das Wort geben, wenn Sie erlauben.
Muito obrigada. Agradeço não só ao Sr. Presidente, mas também aos restantes membros da Comissão pela oportunidade de falarmos, porque temos, de facto, outra Comissão. Saudar a Comissão e dizer que é um gosto, ainda para mais sendo a Força Ecologista aqui também no Parlamento, é um gosto receber-vos. Portugal deu aqui passos significativos quando aprovou, na legislatura passada, uma lei de bases do clima, da qual o PAN também participou com a sua iniciativa, e sobretudo ao reconhecer a emergência climática. E neste momento a Comissão, precisamente para onde vamos, a Comissão de Revisão Constitucional, estamos a discutir também uma proposta que visa garantir os direitos das gerações futuras a um clima estável, o que esperamos que venha a ser também um avanço pioneiro no nosso país. Mas há um caminho a ter que ser feito, um caminho relacionado com o combate à crise climática e, por outro lado, com os desafios que a guerra nos trouxe. Se é verdade que em Portugal conseguimos já algumas metas, como taxar o carbono para apoiar os passos sociais, nomeadamente a taxa de carbono sobre a aviação, para que precisamente reverta para esse efeito, há um caminho na transição energética, no fotovoltaico e necessariamente nas comunidades de produção de energia e na mobilidade suave, que esperamos que haja uma maior aposta. Aqui o desafio parece-nos que tem que ser conjunto dos vários Estados-membros e nomeadamente também de cada país, também na conservação da natureza. E é esta a dimensão que nos parece que de alguma forma tem ficado para trás, as metas e o cumprimento dos resíduos, da reciclagem e da conservação, porque se é verdade que hoje todos temos consciência da urgência da transição energética, não é menos verdade que ainda temos um longo caminho a fazer em matéria de conservação e de proteção, e esperamos que também desta reunião possam surgir ideias e um debate profícuo no caminho também entre os dois países nesse mesmo objetivo. Eu depois ouvirei as vossas intervenções e peço desculpa por não conseguir estar nas duas comissões ao mesmo tempo, mas é um gosto de facto receber-vos.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Mitglieder des Ausschusses. Ich möchte also die Vertreter des Deutschen Ausschusses für Klimaschutz und Energie ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Es ist uns ein großes Vergnügen. Portugal hat, wie gesagt, bereits sehr entschiedene Schritte tun können im Bereich des Klimaschutzes. Und PAN hat hier, also meine Partei hat hier auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, angesichts eben dieser Notlage, in der wir uns befinden, der klimatischen Notlage. Und dies ist eben auch Teil der Arbeit des Ausschusses, in den ich gleich gehen werde, nämlich der Verfassungsrevision oder Überarbeitung, dass nämlich auch stärker in Rechnung getragen werden die Interessen der zukünftigen Generationen. Wir haben eine Reihe von Herausforderungen derzeit. Der Krieg wurde gerade genannt. Es wurden schon viele Maßnahmen ergriffen seitens der portugiesischen Regierung, wie zum Beispiel Steuerung, die Carbon Tax für den Flugverkehr zum Beispiel, das war bereits die behandelt wurde. Jedoch müssen hier noch weitere Schritte unternommen werden, insbesondere bei der weichen Mobilität, der sogenannten weichen Mobilität. Das heißt, es bleibt viel zu tun, gesamteuropäisch, aber auch in den einzelnen Mitgliedsländern bei dem Naturschutz. Weitere Schritte müssen getan werden bei dem Recycling, bei der größeren Wertschätzung eben der Stoffe, die wir vor, der Ressourcen, die wir haben. Es ist noch ein langer Weg, den wir vor uns haben. Ich hoffe, dass also diese Debatte, diese kurze Aussprache auch einige Lösungen aufzeigen kann. Ich werde sehr interessiert, auch die Ergebnisse mir dieses Treffens hier dann durchlesen. Leider kann ich nicht länger bei Ihnen bleiben, weil ich jetzt in den anderen Ausschuss gehen muss. Vielen Dank nochmal.
Wer möchte von...
Ja, der zweite Einzelne, es sind zwei...
Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, para a sua breve intervenção também.
Muito obrigado, bem-vindos. O Livre é também um partido da família verde europeia, sentado na metade esquerda do hemiciclo português. Temos três preocupações fundamentais nesta fase da nossa vida nacional e europeia. Em primeiro lugar, uma preocupação que une clima e questão social. Portugal é o país na Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro das casas, no inverno, onde menos gente tem dinheiro para poder renovar as suas casas de forma sustentável, para viver de uma forma mais confortável. Achamos que esse deve ser um grande investimento a fazer, por exemplo, com os fundos do Repower EU, e que é um investimento que pode permitir resolver um problema que outros países da União Europeia já resolveram e que provoca grandes danos em termos de saúde pública, de produtividade e mesmo com vidas a lamentar todos os anos, não por causa do frio diretamente, mas porque as pessoas usam métodos inseguros e perigosos para se manterem aquecidas em casa. Segunda preocupação, há um investimento muito grande no hidrogênio verde em Portugal, que nós acompanhamos, achamos que o hidrogênio verde é o futuro, mas que temos também de começar a procurar, a preparar o futuro em termos dos, digamos, das consequências colaterais do hidrogênio verde, em particular as salmouras, que são produzidas e que são perigosas se não forem tratadas. Achamos que deve haver desde já linhas de investigação para poder, de alguma forma, aproveitar as salmouras ou para baterias de sódio no futuro, ou mesmo para lítio, que às vezes também se encontra. Nós, tanto no hidrogênio verde como na dessalinização que vai ser necessário fazer em Portugal, há esse problema e não estamos a ver que estejam a ser acautelados esses resíduos. Terceira preocupação, e muito breve, que a União Europeia seja dotada de instrumentos financeiros comuns para financiar estas grandes transições. E, portanto, para além dos fundos Next Generation, que haja, já o defendemos há muito tempo, uma capacidade de endividamento comum europeia que permita também fazer alguma redistribuição de esforços em relação a estes investimentos, porque de outra forma não conseguiremos tornar a União Europeia independente em termos energéticos. Muito obrigado.
Ja, vielen Dank. Auch in meinem Namen seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin von der Rui Tavares, von der Partei Livre. Wir sind also Teil der grünen europäischen Familie. Also bei uns im Parlament sitze ich auf der linken Seite. Wir haben von unserer Partei zwei ganz besondere Sorgen, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Zum einen eben ist also das Problem des Klimawandels, aber gleichzeitig dürfen wir auch die soziale Frage nicht aus dem Blick verlieren. Denn Portugal ist eben das Land Westeuropas, in dem am meisten die Kälte zu spüren ist im Winter, in dem eben die Menschen nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen ordentlich zu heizen, und eventuell könnten hier auch Mittel von Repower EU verwendet werden, um eben dieses Problem in unserem Land zu lösen, also ein Problem, was in anderen Ländern wohl schon längst gelöst ist. Dies ist ein Problem nicht nur der öffentlichen Gesundheit, die Kälte, sondern eben auch oft eine Frage des Leben, von Leben und Tod. Nicht, weil die Menschen frieren, sondern weil sie sich auf unsichere Wege versuchen, dieses Wohlbehagen zu verschaffen, diese Wärme zu verschaffen, und Unfälle dadurch entstehen und Menschen eben ihr Leben verlieren. Der zweite Punkt ist die massive Investition, die es in Portugal gibt, in grünen Wasserstoff. Wir denken, dass dies positiv ist, das zu begrüßen, denn das ist der Energieträger der Zukunft. Gleichzeitig möchte ich aber auch hinweisen auf die Konsequenzen eben dieser Technologie. Und zwar hat es zu tun mit der Produktion eben von den übermäßigen Salzen. Ein Umweltproblem eben, was meines Erachtens noch nicht ausreichend auf der Rechnung steht. Also das heißt, es gibt schon eben Material, was eben ausgeschieden wird bei diesem Produktionsprozess, und dies hat eben auch auf ökologischer Ebene auch seine Konsequenzen. Dann ein weiterer Punkt ist, dass die Europäische Union endlich eigene Mechanismen braucht, um sich zu finanzieren. Also ich rede hier von einer gemeinsamen Schuldenaufnahme dieser Möglichkeit, um eben auch dann dieses Geld an die Mitgliedstaaten weiterzugeben eben im Rahmen dieser Programme, die erforderlich sind. Denn ich denke, ohne dies wird eine energetische Unabhängigkeit in der Europäischen Union auf lange Frist nicht möglich sein.
Olaf?
Ja. Ja, Herr Präsident, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Olaf Inderbeek, Mitglied der liberalen Fraktion der FDP in der Bundesregierung. Ich möchte einen Blick eben auch einmal von unseren beiden Parlamenten auch wegschweifen lassen. Wir haben viel zu tun, um unsere eigenen Ziele, die wir uns vorgenommen haben, im Klimaschutz zu erreichen. Wir haben uns beide auf den Weg gemacht, beide Staaten haben sich auf den Weg gemacht und gehen in ihrer Geschwindigkeit dementsprechend vor. Ich möchte dann aber auch nochmal den Blick auf die europäische und auch auf die globale Ebene richten und einfach auch die Frage stellen, wie wird das bei Ihnen betrachtet. Ich hätte gerne auch mal eine Einschätzung über die europäische Klimapolitik und auch Energiepolitik. Mir ist in vielen Sachen viel zu bürokratisch, schränkt viel zu sehr ein. Es fehlt mir manchmal so die Kraft der Innovation, aber das sage ich als Liberaler, nicht als Mitglied einer Regierungsfraktion. Ich möchte doch noch mal den Blick darauf lenken, wie auch in Ihrem Land damit umgegangen wird, den Sicht auf die globale Perspektive zu richten. Wir haben ja nun auch schwache Länder auf dieser Welt, die sich nicht dem Klimawandel so entgegenstellen können, wie wir es teilweise tun. Und wir wissen, wie groß unsere Schwierigkeiten sind, das auch zu tun. Und Wie glauben Sie, müssen wir dort auch mit einer europäischen Stimme besser sprechen, um dort auch gemeinsame Ziele zu erreichen, um den Klimawandel und die 1,5 Grad wirklich effektiv anzusteuern? Das werden wir nun alleine mit unseren beiden Ländern nicht schaffen. Und da würde mich mal so die politische Ausrichtung Ihrer Regierung auch interessieren. Welche Schritte werden da gemacht? Wie stark wird Klimaaußenpolitik? Eigentlich spielt das überhaupt eine Rolle in Portugal? In Deutschland wird es Gott sei Dank immer etwas stärker. Und das würde mich so rund um das Thema interessieren. Vielen, vielen Dank.
Senhor Presidente, muito boa tarde. O meu nome é Olaf Inderbeek, sou do Partido Liberal, FDP, e, enquanto tal, portanto, membro de um partido que também está a formar o governo neste momento na Alemanha. Eu gostaria de desviar um pouco o nosso olhar do contexto parlamentar, porque o que nós temos são objetivos comuns que partilhamos entre os nossos países. Nós fizemos-nos a caminho e tentamos rapidamente, portanto, chegar a uma certa meta. Mas eu gostava de saber qual a perspectiva de Portugal, dos deputados, mas também do governo, no que diz respeito ao nível europeu e ao nível global. Porque nós temos algum problema, do meu ponto de vista, porque, enfim, eu sou liberal, eu vejo, por exemplo, um excesso de burocracia nos regulamentos europeus, no que diz respeito à política climática, à política energética, mas também, ao mesmo tempo, interessa-me essa perspectiva global, porque, claro, temos no mundo países bem mais fracos financeiramente do que nós e que também não são capazes de enfrentar as alterações climáticas e as respectivas consequências com a mesma eficácia com que nós estamos a enfrentar essas alterações. Portanto, como fazer ouvir, qual devia ser a voz europeia nesse domínio, como atingir a nível global o objetivo de 1,5 graus Celsius? Eu gostaria de saber qual é a aposta do governo português aqui, se existe algo como uma política climática internacional, algo que começou a existir na Alemanha e ainda bem. Portanto, gostaria de saber qual é, então, a abordagem portuguesa nesse domínio.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, vice-presidente desta Comissão e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o maior partido da oposição. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhores presidentes, senhoras e senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a delegação da Comissão de Ação Climática e Energia do Bundestag. Fazemos votos que esta visita a Portugal decorra com maior sucesso. E vivemos numa época especialmente exigente do ponto de vista dos desafios ambientais e energéticos. A guerra da Ucrânia veio mostrar a necessidade de acelerarmos a transição energética, de facto, e de apostarmos mais nas energias renováveis e de reduzirmos as nossas dependências de energias fósseis. O caminho da neutralidade carbónica é também o caminho da paz, pois impede que os grandes produtores de gás e de petróleo possam impor as suas agendas políticas pela força militar ou pela manipulação de mercados energéticos. Em pano de fundo, temos as alterações climáticas, enquanto grande desafio global e que exigem concertação entre países, também em linha com o Acordo de Paris e com a necessidade de contermos a subida da temperatura média global, como disse e bem o Sr. Deputado há pouco. Em Portugal, sentimos os impactos das alterações climáticas na intensificação de um conjunto de riscos. As secas tendem a ser cada vez mais severas, os incêndios florestais mais violentos, as ondas de calor mais prolongadas e as tempestades no litoral mais danosas em conjugação com o fenómeno de erosão costeira. No que diz respeito à transição energética, Portugal tem vindo a trilhar um caminho de alargado consenso político em torno da aposta nas energias renováveis, considerando os recursos naturais de que dispomos. À medida que as tecnologias de produção de eletricidade de base solar, hídrica ou eólica vão ficando mais maduras, eficientes e competitivas em termos de preço, maiores serão as oportunidades e as vantagens para Portugal. Há uma conjugação de fatores que nos permite avançar em direção à neutralidade carbónica, mais tardar em 2050, que não podemos desperdiçar. Neste contexto, precisamos de políticas de ação climática e de transição energética que sejam ambiciosas e corajosas. Em Portugal, como já foi referido, aprovámos a Lei de Bases do Clima no final de 2021. Mas não são só os governos que têm a responsabilidade ou a capacidade para lidar com os desafios em causa. Há que criar mais condições para que os cidadãos, as ONGs, as empresas e outros agentes privados possam agir de forma alinhada com os objetivos da ação climática. Precisamos de acelerar a transição para as energias renováveis e de fazer mudanças nos nossos padrões de mobilidade e de produção e de consumo. Bom, na verdade, precisamos de uma revolução verde e de tornar a realidade o paradigma da economia circular, transformando as nossas economias para serem mais eficientes no uso dos recursos. Todos estes aspectos estão interligados e cabem no âmbito político das nossas comissões de ambiente e ação climática, pelo que temos todos uma responsabilidade acrescida, seja aqui no Parlamento Português, seja no Parlamento Alemão. Saudamos assim, mais uma vez, a presença da delegação da Comissão de Ação Climática e Energia do Bundestag. Temos de estar unidos neste combate por uma democracia mais sustentável e amiga do ambiente. Danke.
Ja, Hugo Oliveira, der Vizepräsident dieses Ausschusses und eben der Fraktion der PSD, der größten Oppositionspartei. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, werte Abgeordnete. Im Namen der Fraktion der PSD möchte ich Sie auch ganz herzlich hier bei uns im Ausschuss begrüßen und ich hoffe, dass Ihr Besuch auch erfolgreich sein wird. Die Zeiten, in denen wir leben, sind sehr fordernde Zeiten, sei es aufgrund des Klimawandels, sei es eben aufgrund der Umweltbelange. Auch der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie notwendig es ist, dass wir eben schneller vorankommen bei der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das ist gleichzeitig auch ein Weg des Friedens, denn durch eine stärkere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, von Energieimporten, werden wir auch unabhängiger sein eben von den Machtgelüsten von anderen Potentaten. Also im Hintergrund schwingt natürlich immer mit das Problem des Klimawandels. Wir setzen natürlich auf die Verfolgung der Ziele, wie sie im Abkommen, im Pariser Abkommen dargelegt wurden, mit den Zielvorgaben, die gerade von dem Kollegen auch schon angesprochen wurden. Portugal spürt bereits die Auswirkungen des Klimawandels, sei es eben durch besondere Trockenheit und zunehmende Trockenheit in den Sommermonaten, aber auch durch verheerende Waldbrände, durch enorme Hitzewellen und auch durch die Küstenerosion. Die Energiewende ist also etwas, was in Portugal auf einen ganz breiten Konsens gestützt ist. Jeder erkennt also die Notwendigkeit einer solchen Wende und eines stärkeren Setzens auf erneuerbare Energie an. Sei es Sonnenenergie, sei es Wasserenergie, sei es Windenergie und sofern also diese Energieträger zu einem größeren Reifegrad erreichen, effizienter werden und auch erschwinglicher werden, steigen auch die Chancen Portugal auf diesem Markt eben der erneuerbaren Energien. Wir haben weiterhin das Ziel vor Augen, eben somit dann die
CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Dafür brauchen wir natürlich die Politik. Und wir brauchen eine Politik, die mutig ist und die auch ehrgeizig ist. Gerade wurde angesprochen, dass dieses Rahmengesetz für Klimaschutz Ende 2021 beschlossen wurde. Aber die Verantwortung liegt nicht allein bei der Regierung. Wir müssen auch eben die Bürger, wir müssen die Nichtregierungsorganisationen, wir müssen die Unternehmen, wir müssen die privaten Träger auch dazu bringen, in Gleichschritt voranzuschreiten mit uns. Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien weiter forcieren. Wir müssen eine nachhaltigere Mobilität unterstützen, einen nachhaltigeren Konsum. Wir brauchen, kurz gesagt, eine grüne Revolution. Wir müssen eine zirkulare, eine Kreislaufwirtschaft erreichen. Und all dies hängt miteinander zusammen. Und das ist eben genau die Politik, also die jetzt gefordert ist, die eben Teil unseres Aufgabenbereichs unserer jeweiligen Ausschüsse sind. Deswegen haben wir hier auch eine ganz besondere Verantwortung, eben als Vertreter des Bundestags und des portugiesischen Parlaments, hier eben weiter voranzuschreiten. Ich möchte Sie einmal mehr hier bei uns begrüßen und ich denke, dass dies letztendlich auch zur Stärkung einer nachhaltigen Demokratie von Wichtigkeit ist, dass Sie hier sind. Vielen Dank.
Wer möchte von uns? Wir kommen mal vielleicht.
Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Wir haben Mikrofon.
Vielen herzlichen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wir haben gesehen, dass Sie sich mit großer Entschlossenheit auf den Weg machen, den Ausbau der regenerativen und insbesondere auch die grüne Wasserstoffproduktion hier anzureizen. Wir sehen jetzt seit wenigen Wochen in den Vereinigten Staaten ein sehr großes Programm, den Inflation Reduction Act. Und wir hören zumindest in Deutschland, seitdem der auf dem Tisch liegt, eine große Verunsicherung beziehungsweise auch das Absehen von entsprechenden Investitionsvorhaben. Und meine Frage ist, ob Sie das hier im Parlament auch schon sehen, dass was draußen zumindest uns schon einige Unternehmen gestern angedeutet haben.
Sim, muito, muito obrigado também pela minha parte por podermos estar aqui hoje. Nós vimos como Portugal realmente está a caminhar de forma decidida neste caminho da aposta nas energias renováveis, no hidrogênio verde. Nós, nas últimas semanas, vimos as notícias em torno do Inflation Reduction Act dos Estados Unidos da América, que, portanto, que é algo que está a ser debatido na Alemanha e que causa também algum sentimento de insegurança, porque já existem ameaças de projetos de investimento previstos para a Alemanha, afinal, serem desviados para outro país. Gostaria de saber se também tem essa experiência em Portugal, como está a ser debatida essa questão.
Vielleicht in Ergänzung. Wir sehen nämlich die Notwendigkeit, dass wir eine starke Allianz brauchen, ein starkes Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten. Und da können viele europäische Partner, insbesondere so entschlossene wie Sie, auch ein bedeutendes Wort mitsprechen, wenn Sie mit Deutschland und zahlreichen anderen Ländern innerhalb Europas die Kommission davon zu überzeugen. Helfer helfen.
Se me deixarem só acrescentar mais um reparo, porque o que vemos é a necessidade de haver uma aliança para haver um contrapeso forte, relevante, relativamente àquilo que está a ser projetado nos Estados Unidos da América. E como vemos esses parceiros, de facto, decididos, como Portugal, que Portugal, juntamente com a Alemanha e outros países, possa então utilizar a sua influência junto da Comissão Europeia para criar realmente uma resposta a esse Inflation Act.
Will ich vielleicht einen kleinen Einwurf machen auf der Stelle. In den Vereinigten Staaten ist zurzeit Gas zum Beispiel
um 50 oder um ein Fünftel, na, umgekehrt muss ich sagen. Gas, bei uns ist Gas fünfmal so teuer als in den Vereinigten Staaten. Das führt dazu, dass Investitionen möglicherweise weggehen. Das ist das, was Herr Grundmann auch angesprochen hat. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ja.
Deixar só fazer um breve comentário. O que se passa nos Estados Unidos, ou digamos ao contrário, aquilo que pagamos pelo gás na Europa é 5 vezes mais do que se paga pelo gás nos Estados Unidos. E isso faz com que muitos investimentos sejam, ou comecem a ser desviados para longe da Europa. Portanto, é isso que o Sr. Grundmann estava a querer dizer, e é esse o grande desafio que nós enfrentamos.
Muito obrigado por este comentário suplementar, muito obrigado pela intervenção. Dou agora também a palavra à senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a si, os senhores deputados. Cumprimento também a delegação alemã, permitindo naturalmente uma saudação especial ao nosso parceiro europeu da AfD, que, no nosso entender, partilha a cosmovisão de defesa de uma Europa das nações, soberana, e, portanto, uma saudação particular. Dizer que, de facto, hoje é também o dia da inclusão das pessoas com síndrome de Down, já que assinalámos as datas, isto porque, esta nota, porque o discurso climático é cada vez menos inclusivo e não é permitido colocar-se questões. Portanto, há uma narrativa comum e qualquer pessoa que ousa colocar em causa algum ecomarxismo que vai sendo praticado, automaticamente é conotada como negacionista. E dizer ecomarxismo, sim, porque, por exemplo, nos Países Baixos, os agricultores já podem ser expropriados mediante o Estado entender que as suas produções são nocivas para o meio ambiente, sendo que nem sempre o Estado terá será imparcial na tomada de decisão. Por exemplo, nos anos 80, nos Estados Unidos, começou uma teoria da psicologia climática que defende a modulação de comportamentos através do medo, através do assustar, do criar ansiedade nas pessoas para a transformação de comportamentos. E isso é profundamente totalitário e tem consequências. Atualmente, em Portugal, 1 em cada 10 jovens apresenta sintomas de eco-ansiedade, o que quer dizer que tem mais receio de não perseguir os seus sonhos e a sua carreira de sucesso por questões de catástrofes climáticas do que pelo desastre da governação socialista que temos atualmente. Depois, dizer também que estamos, de facto, o conflito na Ucrânia trouxe finalmente a discussão da soberania energética na Europa, uma discussão necessária, mas gostava de deixar algumas questões para reflexão. Têm sido tomadas decisões que podem comprometer essa mesma decisão. Naturalmente que transitar para modos de produção de energia mais amigos do ambiente é positivo, mas temos que ver se não ficamos nas mãos da China. Entre a Rússia e a China, vem ao diabo e escolha, uma expressão portuguesa. Portanto, a questão de, por exemplo, a partir de 2035 não se produzirem mais carros a combustão e só carros, portanto, elétricos, a produção de baterias elétricas é feita através de, também de materiais raros, terras raras, e 80% do exportador destes materiais é a China. Portanto, não podemos tomar esta decisão sem ficarmos dependentes da China. Estes materiais são também fundamentais para os painéis solares, para a produção de energia através do sol e, portanto, uma vez mais dependentes da China. Será que está a União Europeia a cautelar estas questões? Será que está a investir na reutilização de equipamentos elétricos e eletrónicos para, de certa forma, ser soberana também nesta decisão? E depois também, para concluir mesmo, a questão da justiça social desta transição. Será que a transição e a transformação dos modos de vida impacta da mesma forma os cidadãos? Naturalmente que não. Se calhar um cidadão alemão tem uma capacidade de resposta diferente de um cidadão português. Retomo a questão do carro elétrico. É impossível para um cidadão, para um português comum, acompanhar a demanda dos carros elétricos em 2035 se os preços se mantiverem nos 50 mil euros, uma vez que nós temos 2 milhões de pobres. O que é que vai acontecer? Vamos limitar a liberdade de circulação dos cidadãos? Isto é aquilo que temos que acautelar, porque transitar para novos modos sustentáveis de energia não pode significar perda de liberdade para os cidadãos. e tomadas de decisões globais não podem significar a perda da noção local e a perda da defesa do interesse nacional. Obrigada.
Rita Matthias von der Fraktion Schäger, haben Sie herzlichen Dank. Auch Sie möchte ich herzlich begrüßen, Herr Präsident, werte Abgeordnete, auch ganz besonders eben unsere europäischen Partner der AfD, die mit uns zusammen eben auf ein Europa der Nationen setzt. Dieser Tag ist eben auch ein besonderer Tag, weil es der Tag eben der Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom ist. In den Debatten über das Klima sehen wir nämlich, dass auch diese Debatten immer weniger inklusiv sind. Wir sehen, dass ein wahrhaftiger Ökomarxismus betrieben wird und jeder, der also nicht einer Meinung ist, wird direkt als Leugner verschrien. Wir sehen bereits in den Niederlanden, dass Eigentümer eben von Ländereien enteignet werden können, wenn sie zum Beispiel nicht den Umweltvorgaben entsprechen. In den 80er Jahren haben wir in den USA wurde in den USA eine Theorie entwickelt, eine psychologische Theorie bezüglich des Klimas. Und zwar geht es darum, die Menschen so zu manipulieren, dass sie letztendlich in ihrer Furcht Entscheidungen treffen, die sie andernfalls nicht treffen würden. Und das geht eben aus Studien hervor, dass heutzutage bereits ein Zehntel aller jungen Menschen besondere Angstzustände erleiden, aufgrund eben des Klimawandels und hier im Zusammenhang stehenden Themen. Das heißt, sie haben keine oder sie sehen nicht, dass sie eine Zukunft haben, dass sie ihre Träume verfolgen können, dass sie Erfolg haben können, eben aufgrund dieser Klimasituation. Der Krieg in der Ukraine hat uns letztendlich zum Glück gezeigt, dass wir in Europa verstärkt auf eine Souveränität setzen müssen, und zwar nicht nur im Bereich der Energie. Es ist natürlich positiv, dass verstärkt eben auf Energieträger gesetzt wird, die umweltfreundlicher sind, aber die Frage ist, ob wir nicht eine Abhängigkeit eben durch eine andere ersetzen. Das heißt, die Abhängigkeit von Russland ersetzen durch eine Abhängigkeit von China. Denn es wurde bereits europaweit die Entscheidung getroffen, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Verbrennermotoren mehr produzieren. Das heißt also, die neuartigen Motoren, Elektromotoren, werden seltene Erden benötigen. Seltene Erden, die heutzutage zu 80% aus China stammen. Das heißt, eine Abhängigkeit wird durch eine andere Abhängigkeit ersetzt. Und auch für Photovoltaik-Panels brauchen wir solche seltenen Erden. Und die Frage ist, ob sich die Europäische Union dessen klar ist. Denn letztendlich ist dies auch eine Frage der Souveränität, eine Souveränität, die wir innerhalb der Europäischen Union verlieren werden, nämlich wir werden sie an China abgeben. Abschließend noch zu der sozialen Frage. Der Klimawandel, der betrifft nicht alle Menschen gleich, wie wir wissen. Es ist etwas anderes, ob jemand in Deutschland, der ganz andere Möglichkeiten hat, eben diesen Änderungen zu begegnen, als jemand aus Portugal, dass der sehr viel eher in der Lage ist, also 50.000 Euro für ein Elektroauto auszugeben, als zum Beispiel ein Portugiese, ein Land, in dem 2 Millionen Menschen von Armut betroffen sind. Das heißt, letztendlich wird das dazu führen, dass eben die Mobilität dieser Menschen weiter beschränkt wird. Und wir sehen also, dass diese dann auch die Leidtragenden dieser ganzen Agenda werden. Also letztendlich geht es darum, stärker also auf die Souveränität zu setzen und für diese Souveränität für alle Nationen in unseres Landes auch zu gewährleisten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Rainer Kraft von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr stellvertretender Vorsitzender. Ich würde gerne auf den Begriff der Nachhaltigkeit eingehen. Ja, ich bin auch nachhaltigkeitspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Und das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Agenda 2030 ist ja, dass man der Bevölkerung preiswerten, zuverlässigen Strom zur Verfügung stellt. Wenn wir die Preisentwicklungen anschauen in den Ländern, die sich auf den Weg machen hier mit erneuerbaren Energien, sondern sich 25, 50, 30 oder 80% CO2-neutral zu arbeiten, dann komme ich nicht umhin zu bemerken, dass eigentlich der Strompreis in diesen Ländern eigentlich nur eine Richtung kennt und die ist dann nach oben. Wohingegen diejenigen Länder, die sich einfach in der fossilen Stromverbrauch bleiben, in der Regel mit langfristigen Verträgen sehr viel niedrige Energiekosten haben und diese dann anfangen, aus den anderen Ländern die Industrie wegzuziehen. Ich möchte aber auf einen Punkt hier an die Stelle eingehen, der von zwei Diputados genannt worden ist, die Kreislaufwirtschaft. Es ist richtig, die Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Politik, die vorangetrieben werden muss, um natürlich den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und dafür die Unabhängigkeit und die Souveränität auch voranzutreiben. Sie hat aber eine Grundbedingung, und das ist natürlich auch das Vorhandensein von extrem preiswerter Energie. Denn nur wenn die Energie sehr preiswert ist, kann eine Kreislaufwirtschaft dazu führen, dass die Preise des Rezyklats niedriger sind als diejenigen des virginalen, eines virginalen Stoffes. Und deswegen die Frage natürlich, wie ist mit der Kreislaufwirtschaft in Portugal, was ist der Status quo, welche Ziele, welche ambitionierten Ziele hat man sich gegeben und vielleicht kann auch Deutschland hier was lernen in Bezug auf die Wiederverwertung oder von Windrädern. Also wir wissen, dass die Schaufeln eines Windrades können nicht wieder benutzt werden, sie können auch nicht wieder verwertet werden und am Ende bleibt nur ein sehr, sehr starkes Downgrading dieses hochwertigen Wertstoffes in der Zementindustrie oder als Straßenfüllstoff. Und ich wollte fragen, ob Portugal mit seiner ausgeprägten Windenergie hier vielleicht etwas hat, von dem Deutschland lernen kann. Danke.
Muito obrigado, Rainer Kraft, do Grupo Parlamentar do AfD. Gostaria de falar sobre a questão da sustentabilidade, porque também faço parte de uma comissão parlamentar que se ocupa das questões da sustentabilidade. O objetivo número 7 da Agenda 2030 é que assegurar que as pessoas tenham acesso à energia de forma fiável e a preços acessíveis. Mas quando vemos a evolução dos preços da eletricidade, nós vemos só uma tendência que é para aumentar. Nomeadamente nos países que apostam em energias renováveis, o custo da energia elétrica não tem parado de aumentar. Pelo contrário, os países que continuam a apostar em fontes fósseis veem de facto um preço energético bastante mais reduzido. Portanto, isto é de assinalar. Depois, outro ponto que já foi referido aqui, que tem a ver com a economia circular. É verdade que é uma política muito importante para reduzir o consumo e o gasto de recursos. No entanto, isto tudo só funciona com uma condição prévia, que exista energia a preços acessíveis. Porque só assim realmente é possível, com acesso à energia barata, só assim é possível assegurar que os bens produzidos de forma local também sejam mais baratos do que outros bens produzidos numa outra parte do mundo. A minha questão é como é que Portugal está a tratar essa questão da economia circular, se existem objetivos nesse domínio. E depois, uma coisa mais concreta, e talvez Portugal possa ensinar à Alemanha aqui alguma coisa que tem a ver com a reciclagem de pás eólicas, de instalações eólicas, porque de facto são substâncias muito, muito valiosas, mas que têm um downgrading bastante notável, porque depois já só servem como granulado para a construção de pavimentos. Não sei se Portugal tem aqui uma alternativa e que possa talvez dar-nos algumas sugestões nesse domínio.
Muito obrigado. Eu dou agora por último, mas não por isso de todo menos importante, a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o deputado Duarte Alves. Tem a palavra.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar a delegação do Parlamento Alemão. Dizer-vos que não poderei corresponder aqui ao desafio, nomeadamente do Sr. Deputado Olaf Inderbic, de falar em nome da posição portuguesa, uma vez que falarei em nome do PCP, não somos um partido que esteja em suporte ao governo, e portanto gostaria de apresentar algumas linhas daquelas que são as principais preocupações do PCP em matéria ambiental e que temos trazido a esta Comissão de Ambiente.
Ja, haben Sie herzlichen Dank. Also last but not least, Duarte Alves von der Fraktion der Kommunistischen Partei. Vielen Dank. Auch ich möchte Sie ganz herzlich bei uns begrüßen. Ich kann also anders als Sie uns gerade gebeten haben, nicht über die portugiesische Position reden, sondern ich rede über die Position meiner Partei, der Kommunistischen Partei, die eine Oppositionspartei ist. Und ich würde gerne einige unserer Hauptsorgen im Bereich eben des Klimas und des Umweltschutzes darlegen.
Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que nos parece que para uma transição energética é muito importante o reforço do transporte público. Nós consideramos que mais do que transferirmos o transporte individual fóssil por transporte individual elétrico, é necessária uma forte aposta no transporte público, reduzindo os preços e melhorando a oferta.
Zunächst einmal geht es eben um die Energiewende. Wir denken, dass wir dass gerade hier der öffentliche Personennahverkehr hier eine ganz wichtige Rolle stellen muss. Viel wichtiger ist dieser Bereich vielleicht als die ganzen Gedanken um, ob wir jetzt von Verbrennermotoren auf Elektromobilität umsetzen, uns wandeln, uns verändern. Wir brauchen einen öffentlichen Personennahverkehr, der eben zu guten Preisen angeboten wird und der über ein sehr dichtes Netz und eine dichte Taktung verfügt.
Também consideramos que é um desafio, particularmente no atual contexto internacional, mas que também se liga às questões do ambiente e do combate às alterações climáticas, apostarmos numa redução do ciclo produção-consumo. E para isso consideramos que é fundamental o reforço da produção nacional, termos uma política industrial que reforce também a nossa capacidade produtiva, naturalmente em setores sustentáveis. E gostaria de poder dizer, como foi aqui também dito pelo Sr. Deputado Klaus Ernst, que nós temos uma forte indústria. Nós, infelizmente, perdemos essa forte indústria e somos hoje um país de monocultura do turismo e consideramos que é importante inverter esse caminho até para esse objetivo de encurtar o espaço entre a produção e o consumo.
Darüber hinaus sehen wir eben als Herausforderung auf internationaler Ebene, aber auch gerade im Bereich eben des Klimaschutzes und des Umweltschutzes, dass die Produktions- und Konsumzyklen reduziert werden müssen. Wir müssen stärker auf eine nationale Produktion setzen, die eben natürlich nachhaltig ist. Genau wie Klaus Ernst hat gerade davon gesprochen, es geht darum eben um die Stärkung auch der Industrie. Hier muss ich sagen, also Portugal hatte bereits einen sehr starken industriellen Sektor, einen Sektor, den wir verloren haben. Und alles eben zugunsten einer Monokultur, der Monokultur des Tourismus, die sich inzwischen herauskristallisiert hat. Also wir brauchen also wieder eine Reindustrialisierung, um eben die Wege zwischen Produktion und Konsum bei uns verkürzen zu können.
Associada a esta questão, também somos um partido que tem trazido à Assembleia da República a questão da obsolescência programada e da necessidade de nós termos produtos que possam ser mais duráveis e reparáveis para não termos uma situação de irracionalidade e de produção de produtos que duram muito pouco tempo, com todas as consequências que isso tem no plano ambiental.
Auch eine weitere Frage, die wir hier im Parlament eingebracht haben, ist eben die Frage der programmierten Obsoleszenz, dass also bestimmte Produkte eben eine ganz kurze Lebenszeit haben und dann letztendlich nicht mehr repariert werden können und dann auf dem Müll landen. Also wir brauchen mehr Produkte halt, die langlebiger sind und eben auch repariert werden können mit allen positiveren Auswirkungen, die das nicht zuletzt auch auf die Umwelt hätte.
Também nos preocupa que possa existir uma subalternização dos aspectos associados à conservação da natureza e ao ordenamento do território, que pensamos que devem existir a par com as preocupações climáticas e que não devem ser subalternizadas face a essas preocupações.
Darüber hinaus sehen wir mit Sorge, dass andere Probleme dem Problem eben oder der Sorge um den Klimawandel untergeordnet werden, wie zum Beispiel der Aspekt eben des Naturschutzes oder auch der Raumordnung.
Por fim, relativamente à transição justa, gostaríamos de dizer que na nossa posição os mecanismos de mercado têm revelado o seu grosseiro falhanço para responder aos problemas das alterações climáticas e quer os próprios mecanismos de mercado, quer o greenwashing que se verifica um pouco por todo o mundo e que recentemente sei que até um jornal alemão esteve envolvido na denúncia de práticas de greenwashing por parte de grandes empresas energéticas e que essas práticas não alteram o caráter predatório do capitalismo e a necessidade de alterar, de facto, um sistema que só olha para o lucro. Por fim, relativamente às questões energéticas, nós pensamos que as preocupações aqui trazidas por vários deputados alemães sobre a questão dos preços é, de facto, uma preocupação que em Portugal também tem uma forte expressão e que pensamos que a revisão do mercado europeu de energia ficou muito aquém daquelas que eram as possibilidades, nomeadamente de reversão da lógica marginalista e de continuarmos a ter, a pagar os preços da energia, independentemente de termos fontes renováveis, continuamos a pagar as fontes de energia ao preço do gás e, portanto, essa revisão do mecanismo europeu ficou muito aquém daquilo que era necessário. E consideramos que, de facto, é necessária uma transição justa e que, para isso, é indispensável também o papel do Estado, com um forte investimento público e, naturalmente, com projetos de cooperação internacional, onde, naturalmente, deve existir também a cooperação entre o Estado português e o Estado alemão para conseguir que esses projetos possam trazer investimentos benéficos para a economia de ambos os países e para respondermos aos desafios globais. Muito obrigado.
Abschließend zu der Frage der Just Transition. Wir sehen, dass die Marktmechanismen gezeigt haben, dass sie nicht in der Lage sind, dieser Probleme Herr zu werden, der Probleme des Klimawandels. Wir sehen auch mit einher geht eben dieses groß angelegte Greenwashing, was wir überall sehen. Sogar eine deutsche Zeitung hat dies berichtet, eben die breit angelegte Umsetzung eben dieses Greenwashings seitens großer Energieversorger. Dadurch zeigt sich einmal mehr, also der Raubtiercharakter des Kapitalismus, der allein darauf aus ist, eben Gewinne zu erzielen. Also dieses Problem, was gerade angesprochen wurde von einigen der deutschen Kollegen bezüglich der Preise, das ist auch eine Sorge, die wir hier in Portugal teilen. Wir denken, dass die Überarbeitung eben des europäischen Energiemarktes sehr weit hinter dem zurückgeblieben ist, was es hätte sein können. Denn wir haben weiterhin trotz eben der wachsenden Bedeutung von erneuerbaren Energieträgern, zahlen wir weiterhin diese Energieträger zum Preis eben des Gases. Und ich denke, dass wir hier Besseres hätten umsetzen können. Wir brauchen also einen fairen Wandel. Wir müssen dafür
eben die öffentlichen Investitionen auch weiter stärken, die internationale Zusammenarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Portugal, muss gestärkt werden, um eben zugunsten unserer Volkswirtschaften, aber auch um gemeinsam eben die gemeinsame Herausforderung angehen zu können.
Okay, Kollege Hünfer.
Ich glaube, ich muss nicht erklären, dass meine Partei und die Regierungsfraktionen fundamental andere Ansichten vertreten als unser Kollege Herr Kraft oder Ihre Kollegin. Der IPCC hat in seinem Synthesebericht prognostiziert, dass die Erderwärmung Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad ansteigen könnte, wenn wir nichts unternehmen. Jetzt tut Portugal relativ viel, 60% Anteil der erneuerbaren Energien ist sehr hoch. Und sehr gut. Mich würde tatsächlich interessieren, welche Gesetze macht Portugal aktuell, um die CO2-Reduktion zu beschleunigen und den Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu beschleunigen? Vielen Dank.
Mein Name ist Marcos Hünfer, do grupo parlamentar do SPD, e acho que não é necessário dizer que o nosso ponto de vista é fundamentalmente diferente do ponto de vista, da opinião do colega Sr. Kraft, mas também da colega portuguesa. Portanto, o relatório do IPCC referiu que corremos o risco de assistir a um aumento da temperatura até o fim do século de 2,8 graus Celsius, se nada for feito de relevante até lá. Agora vemos que a parte dos renováveis em Portugal na produção elétrica, portanto, esse objetivo dos 80%, que é uma cota muito, muito boa, o que gostaria de saber, o que é que está a Portugal a fazer em termos legais, portanto, a criação de leis para acelerar a redução das emissões de CO2 e para acelerar a utilização de energias renováveis.
E para terminar, do lado português, eu gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Leite, que pediu a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E para uma brevíssima intervenção, nós estamos a queimar o tempo, mas acredito que o Sr. Deputado também terá a oportunidade de responder aos senhores deputados e às múltiplas perguntas, uma vez que é o último, cabe-lhe essa tabela, essa tarefa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os nossos congêneres do Parlamento Alemão. E uma vez que é o Dia Mundial da Poesia, eu recorria a um dos grandes da língua alemã, Novalis, para dizer que o poeta compreende a natureza melhor que a cabeça científica. Mas se compreender a natureza e saber ler os seus sinais de mal-estar, nós nem sempre temos sabido ler esses sinais adequadamente. Seja como for, acho que, pensava eu que todos concordaríamos com isto, é que o tratamento está certamente, ou só é eficaz, à escala europeia. Certamente que o Estado-nação, se recuarmos para a célula do Estado-nação, pouco podemos fazer, porque a poluição, como sabemos, não reconhece demarcações fronteiriças. Só duas notas, porque não vou até para abreviar a minha intervenção. Uma questão que eu coloco é saber se a transição ecológica poderá ser bem sucedida se nós não adotarmos um ângulo um pouco mais intervencionista. Se não recorrermos a uma certa planificação da economia, é exatamente isso que os Estados Unidos parecem ter compreendido com o seu pacote anti-inflação, e a União está ainda hesitante sobre que caminho é que há de seguir. Gostaria de ouvir os nossos colegas sobre o posicionamento da Alemanha em relação a isso, porque também não é assim muito, muito claro. Depois, o tema dos materiais críticos. Porque outro dos fatores do enfraquecimento, digamos assim, da posição geopolítica da União Europeia é exatamente o acesso aos materiais críticos, que são absolutamente necessários para a transição ecológica. Aliás, a Alemanha, estando a fazer precisamente um esforço hercúleo para se converter às energias renováveis, eu gostava de perceber o que é que a Alemanha está a fazer a este nível, para ter acesso a matérias-primas críticas que nós neste momento importamos de outros países, criando dependências em relação a esses países. E um desafio que eu creio ser comum, quer a Alemanha, quer a Portugal, é convencer as populações europeias de que a mineração de algumas dessas matérias-primas críticas também será necessária nos nossos territórios, dizendo que certamente que Portugal será um parceiro fundamental a esse nível por duas razões. Em primeiro lugar, porque fez uma aposta no hidrogênio verde, que já aqui foi falada, precisamente porque fez uma aposta prévia na conversão à eletricidade gerada a partir de fontes renováveis e também porque, como saberão, temos reservas bastante generosas de lítio e, portanto, certamente que seremos um parceiro da Alemanha no futuro. Obrigado.
Pedi-lhe só para repetir pelo menos a segunda parte da citação de Novalis, que...
O poeta compreende a natureza melhor que a cabeça científica.
Ah, que a cabeça científica. So, und zu guter Letzt Herr Rui Lage, Abgeordneter der Fraktion der Sozialistischen Partei. Ganz kurz, und zumal er auch der Letzte ist, hat er dann auch natürlich die Gelegenheit, auf die verschiedenen Nachfragen beziehungsweise auf das, was bereits gesagt wurde, einzugehen. Also vielen Dank. Ich möchte Sie auch ganz herzlich hier bei uns willkommen heißen. Und wie gesagt, heute ist der Tag der Poesie. Deswegen möchte ich den deutschen Dichter Novalis zitieren. Der sagt, dass der Dichter die Natur sehr viel besser versteht als jeder wissenschaftliche Kopf. Die Natur, der Umweltschutz, das Begegnen eben der Klimakrise kann nicht durch die einzelnen Länder alleingestemmt werden, denn letztendlich diese Probleme, die machen vor den Grenzen nicht Halt. Also nur gemeinsam können wir hier tätig werden. Und meine Frage ist eigentlich diesbezüglich, ist, ob wir nicht eine effizientere Antwort geben könnten, wenn wir eine bessere Planung, also wenn wir unsere Politiken besser planen würden, auch längerfristiger unsere Wirtschaft etwas besser planen könnten. Ich denke, die USA haben nämlich genau das begriffen. Die Europäische Union scheint hier jedoch noch etwas zu zögern. Mein Interesse gilt jetzt der deutschen Position, also wie Deutschland hierüber denkt, ob es nicht notwendig wäre, also die Volkswirtschaft auch etwas besser zu planen. Dann ein weiterer Punkt, der uns letztendlich, der auch zusammenhängt eben mit der geopolitischen Schwächung unseres Kontinents. Und zwar hat es zu tun mit den kritischen Naturressourcen. Wir haben gesehen, dass Deutschland bereits eine Herkulesaufgabe angegangen ist und gerade noch meistert im Bereich der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Meine Frage ist jedoch, was Sie hier in diesem Bereich eben der kritischen Ressourcen zu tun gedenken, ob es hier bereits Ideen gibt. Und letztendlich ist es natürlich auch wichtig, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir solche Ressourcen auch in Europa benötigen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Portugal ins Spiel bringen. Also wir setzen natürlich ganz besonders auf grünen Wasserstoff. Wir sind hier in den Startlöchern eben, weil wir relativ früh auch mit erneuerbaren Energien angefangen haben. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir auch große Lithiumreserven haben in unserem Land und die letztendlich natürlich auch wichtig sind für eine Energiewende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Lage, além de deputado desta Assembleia da República, é também poeta com obra publicada, sei eu, em português e em castelhano. Não sei, Sr. Deputado, se tem obra publicada em alemão, mas é tempo também de começar a trilhar esse caminho, um conhecedor profundo da língua e das literaturas românicas. Fica aqui esse apontamento, porque é de justiça fazê-lo, e obrigado por trazer a poesia também. Nós temos mesmo que terminar, sim, mas por isso nós temos mesmo que terminar, e depois de fazer a tradução disto eu ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão do Bundestag, porque assim tínhamos combinado, para poder terminar e fazer uma intervenção final.
Sehr herzlichen Dank, Herr Rui Lage. Hier sei noch zu sagen, dass er nicht nur ein Abgeordneter ist, sondern er ist auch ein Dichter mit bereits veröffentlichten Gedichten in sowohl auf Portugiesisch als auch auf Spanisch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob auch in deutscher Sprache schon etwas veröffentlicht wurde. Falls nicht, dann denke ich, ist es doch an der Zeit. Also ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, hier auch etwas Poesie mit in diese Debatte gebracht zu haben. So, jetzt werde ich an den Dolmetscher weitergeben, und wenn dieser fertig ist, würde ich dann eben dem Herrn Präsidenten des Bundestagsausschusses nochmal die Gelegenheit geben, einige abschließende Worte hier abzugeben.
Recht herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Ich würde daraus folgende vier Punkte ableiten für wahrscheinlich gemeinsames Handeln. Der erste Punkt ist, wir brauchen einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energie. Solange wir ihn noch nicht haben, müssen wir, das ist in Deutschland relativ klar, auch noch Energie importieren.
Muito, muito obrigado por esta discussão bem interessante. Então, gostaria, em jeito de resumo, só destacar quatro pontos para possíveis ações conjuntas entre os nossos países. Em primeiro lugar, constatar que precisamos de acelerar a ampliação das energias renováveis, mas enquanto isto não for um facto, ainda não tivemos conseguido essa ampliação, países como a Alemanha continuam a precisar de importar energia.
Dabei müssen wir den sozialen Aspekt beachten. Wir müssen aufpassen, dass in dieser Energiewende, die wir machen, niemand abgehängt ist, weil wenn jemand abgehängt wird, wird die Akzeptanz für diese Energiewende sinken.
E com isso tudo não podemos perder de vista os aspectos sociais dessa transição energética. Temos que assegurar que ninguém fique pelo caminho, porque a ficar pelo caminho alguém, também a aceitação dessa tal transição energética iria diminuir.
Solange wir noch fossile Energie importieren müssen, weil die Erneuerbaren noch nicht so weit sind, wie wir sie gern hätten, müssen wir auf den Preis achten, weil wir sonst in einen eklatanten Konkurrenznachteil möglicherweise zu den Vereinigten Staaten und zu anderen Ländern geraten.
E enquanto precisarmos dessas importações de energias fósseis, temos que olhar bem para o preço dessas fontes energéticas, porque caso contrário, podemos rapidamente perder nessa competição com outros países, inclusive os Estados Unidos.
Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, als Hochtechnologieland, und da würde ich jetzt ganz Europa erstmal drunter subsumieren, wird es an uns sein, dass wir die Technologien entwickeln und der Welt zur Verfügung stellen, daran mitarbeiten, sie der Welt zur Verfügung zu stellen, damit der Klimawandel auch in den Ländern bewältigbar ist, die momentan nicht selbst die technischen Ressourcen haben, das zu tun.
E um último ponto, nós enquanto país altamente tecnológico, e aqui não falo da Alemanha, mas no espaço europeu no seu todo, nós temos essa obrigação de desenvolver as tecnologias e disponibilizar as tecnologias para fazer frente às alterações climáticas e disponibilizar depois essas tecnologias aos países que por si só não tenham forças suficientes para enfrentar as alterações climáticas.
Und bei all diesen Punkten sind wir dann am erfolgreichsten, wenn das in enger Abstimmung zwischen den Ländern Europas und gemeinsam mit der Europäischen Union passiert. Das wäre sozusagen mein Pepitum gewesen, auch von dieser Diskussion. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Diskussionsbeiträge bei Ihren Abgeordneten, aber auch bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Und ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, die schwierigen Herausforderungen, die diese Zeit gebracht hat, aber die auch noch kommen werden, dass wir die gemeinsam und mit großem Erfolg bewältigen. Herzlichen Dank.
E todos esses pontos, em todos esses pontos seremos ainda mais bem-sucedidos quanto melhor for a articulação, a coordenação entre os países da União Europeia individualmente, mas também a coordenação depois com as instituições da União Europeia. Portanto, isto em jeito de resumo, de conclusão, gostaria de agradecer a todos a participação ativa neste debate, tanto aos colegas portugueses como aos colegas alemães, e espero que estes desafios atuais e futuros possam realmente ser superados de forma bem-sucedida. Muito obrigado.
Para terminar e para encerrar, queria agradecer a todos os senhores deputados, aqueles que nos vêm visitar e os que são aqui da Assembleia da República, que recebem aqueles que nos visitam hoje, agradecendo em especial ao senhor Presidente e, se me permitem, um agradecimento especial ao nosso intérprete, que hoje foi absolutamente fundamental, dizendo que nós todos até parecemos mais clarividentes em alemão, porque quando a interpretação é feita, tudo soa com maior gravitas quando nos ouvimos a nós mesmos em alemão. Muito obrigado a todos e dou por encerrada e queria também fazer...
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, also bei den Abgeordneten, die uns besucht haben, aber auch bei den Abgeordneten des portugiesischen Parlaments. Ganz besonders möchte ich mich natürlich beim Herrn Präsidenten bedanken und, wenn Sie mir erlauben, möchte ich mich auch beim Herrn Dolmetscher bedanken, der also wesentlich eben für unsere Kommunikation war und gerade für uns als portugiesische Abgeordnete... Usamos mais fazem isso. Gerade uns für portugiesische Abgeordnete ist es immer schön. Also es macht fast den Eindruck, als ob unsere Aussagen eben im Deutschen dann an Gewicht gewinnen. Und deswegen war es sehr interessant, dies mitzuverfolgen. Vielen Dank.